dass man wirklich durch das Never Never gefahren ist. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Einfach rechts und links nur Sand, ein paar rote Felsen, wie man das so kennt.
Einmal um den Globus, der Reisetalk.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Svenja und mir sitzt wie immer direkt gegenüber der Benni.
Hallo.
Benni, ich war gestern nach der Arbeit in Frankfurt noch unterwegs. Fragst du dich, warum? Und warum ich das jetzt gerade erzähle und was das mit dem Reisepodcast zu tun hat?
Tatsächlich frage ich mich das, aber du hast mich gerade so erwartungsvoll angeguckt, dass ich dachte, du erzählst einfach von dir aus.
Mache ich jetzt auch. Ich war nämlich gestern das erste Mal bei einem Live-Podcast in Frankfurt, beziehungsweise war das so eine Mischung aus Comedy-Show und Live-Podcast. Und da ist ein Satz gefallen, beziehungsweise waren das zwei Personen, die auf der Bühne standen und die haben über eine Geschichte erzählt. Und ich sag mal, die Moral von der Geschichte war ein bestimmter Satz, der gefallen ist. Und der Satz hieß, egal wie es wird eine gute Geschichte.
Mhm.
Und weißt du, wo ich auch ganz viele gute Geschichten erlebt habe?
Wo denn?
Australien.
Warst du schon mal in Australien?
Mhm. Ich habe ja in unserer letzten Folge schon erzählt, dass ich auch mal an der Ostküste war. Und die Ostküste ist ja quasi so ein Klassiker von Australien. Viele denken ja bei Australien direkt auch an Sydney, da fliege ich hin. Dann fahre ich entweder die Ostküste hoch, vielleicht sogar bis nach Cairns. Oder aber man startet in Sydney und geht runter nach Melbourne. Was viele da aber, glaube ich, vergessen ist, dass es abgesehen von dieser klassischen Ostküstentour auch noch ganz verschiedene andere Orte in Australien gibt, die auch noch ganz toll sein können.
Ja, das glaube ich dir sofort. Ich muss fairerweise sagen, ich war noch nicht in Australien, aber ist natürlich ein Ziel, was auf meiner Bucketlist steht. Und tatsächlich denkt man immer an die Ostküste. Gerade auch Sydney ist natürlich so ein Magnet. Und ich weiß ehrlich gesagt auch super wenig über Australien.
Weißt du, wer ganz viel über Westaustralien weiß?
Ich bin mir sicher, du wirst mir es gleich sagen.
Ja, das ist nämlich unsere heutige Spezialistin, die Heike Howold. Und damit will ich sie auch gar nicht länger warten lassen und sag herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Als allererstes wird uns interessieren, und das fragen wir eigentlich jeden Gast zu Beginn, wer bist du denn und wie kam es dazu, dass du Spezialistin für Westaustralien auch bist?
Ich bin im Diatur-Reisebüro in Mainz tätig, seit fast 2 Jahren. Also ich arbeite schon seit über 30 Jahren in der Touristik. Und habe daher auch schon viele Reisen unternommen und freue mich, von einer davon berichten zu können.
Sehr schön. Ja, wir sind auch sehr gespannt und wir wollen ja heute auch über das Thema Westaustralien sprechen. Wie bist du dazu gekommen, dass du mehr oder weniger vielleicht nicht den Klassiker wählst und an der Ostküste anfängst, sondern im Westen?
Tatsächlich habe ich nicht im Westen angefangen, aber ich habe eine berufliche Reise gemacht und ja, da bin ich nach Perth gekommen und habe den Süden von Westaustralien bereist, was man gar nicht weiß, dass das eine Weinregion auch ist und dass es dort exzellentes Essen gibt. Also wir sind da verwöhnt worden. Wir haben einige Weinproben gemacht, waren auf Weingütern und haben wirklich fantastisch gegessen und haben aber auch verschiedene andere Varianten noch ausprobiert, zum Beispiel eben auch Campen, einfach so in der Wildnis in der Nähe vom Strand, fand ich auch super spannend. Und der Süden von Westaustralien ist relativ klein und überschaubar, das heißt, da waren wir nur eine Woche unterwegs. Und ich habe gedacht, so, jetzt würde ich gerne mal von diesem großen Bundesstaat noch viel mehr kennenlernen, dass ich gesagt habe, so, da muss ich jetzt hin.
Wow, okay. Wir sind ja jetzt schon echt super schnell, super tief reingesprungen in Westaustralien und du hast auch schon super viele Impressionen mit uns geteilt. Aber vielleicht müssen wir das Ganze mal so ein bisschen einordnen. Was sind denn so die größten Städte, beziehungsweise wie ist Westaustralien aufgeteilt? Vielleicht kannst du uns da mal einen groben Überblick geben.
Also Westaustralien geht wirklich tatsächlich vom Süden Australien bis fast ganz in den Norden. Und die Hauptstadt ist Perth, die liegt relativ weit im Süden. Bekannt ist vielleicht noch Broome, ist relativ groß, das ist schon ziemlich weit im Norden. Und die anderen Städte tatsächlich von Westaustralien sind relativ wenig bekannt, denke ich mal.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also Perth sagt mir auch noch was, aber alle anderen sind bei mir schon raus. Und ich glaube, das ist genau auch der Punkt, weshalb Westaustralien noch gar nicht so bekannt bei den Leuten ist. Weil die Orte halt nicht so wie Sydney, Brisbane, Melbourne, Cairns oder so schon so bekannt sind. Und erstmal vielleicht auch von den Leuten noch entdeckt werden müssen. Was sagst du denn, unterscheidet sich die beste Reisezeit von Westaustralien zu beispielsweise Ostaustralien? Macht das einen Unterschied oder was würdest du empfehlen, wann man am besten nach Westaustralien reisen sollte?
Das kommt tatsächlich ganz drauf an, welchen Bereich von Westaustralien man bereisen möchte. Wenn man also den Süden bereisen möchte, dann sollte man auf jeden Fall den September als Anfangsmonat wählen. Da ist nämlich zum Beispiel die Wildblumenblüte ganz toll. Ich sag mal, bis November ist da die beste Reisezeit. Danach wird es sehr, sehr heiß. Der Norden von Westaustralien, da ist tatsächlich die beste Reisezeit unser Sommer, deren Winter eigentlich, weil es da trocken ist. Da ist die Trockenzeit. Also ich bin ja auch bis Northern Territory gereist und da ist es halt auch ideal, dass im Norden dann die Trockenzeit in deren Winter ist und es ist trotzdem nicht kalt.
Ist die Vegetation dann, je nachdem, wo man in Westaustralien ist, auch total unterschiedlich?
Auf jeden Fall. Also das ist komplett unterschiedlich, je nach Region. Also wenn man im Süden anfängt, da ist zum Beispiel in dem Monat Juli, in dem ich gereist bin, ist relativ nass und nicht besonders warm, weil es eben, wie gesagt, Winter ist. Und der Süden von Australien, der hat also auch echt noch einen Winter. Allerdings nicht so kalt, dass man da Ski fahren könnte. Das geht in Westaustralien tatsächlich nicht. Die Region, wenn man weiter in den Norden kommt, dann muss man noch gar nicht mehr so weit fahren, dann wird es schon deutlich wärmer. Deswegen ist eigentlich auch die Route, so wie ich sie gemacht habe, ideal, von Perth nach Darwin zu reisen, dann fährt man vom Kalten ins Warme.
Wie ist das denn generell? Man sagt gerade in Australien ja auch, dass die Sonne sehr aggressiv ist. Sollte man da was Bestimmtes beachten?
Man sollte auf jeden Fall eine Kopfbedeckung benutzen, wenn man in der Sonne unterwegs ist und auch den höchstmöglichen Sonnenschutzfaktor auftragen, weil nämlich die Ozonschicht dort besonders dünn ist, sodass man eben sehr, sehr schnell einen Sonnenbrand bekommt und das dann halt auch richtig gefährlich für die Haut ist.
Ich habe mal gehört, dass in Westaustralien, je nachdem, wo man dann natürlich da auch ist, dass die Sonne auch viel heller noch wirken soll und dass da ganz, ganz viele dann den ganzen Tag wirklich mit Sonnenbrille rumlaufen, weil die Sonne so hell ist. Ist dir das auch aufgefallen, wo du da warst?
Ja, das ist mir wirklich aufgefallen. Ich wäre ohne Sonnenbrille auf gar keinen Fall Auto gefahren, weil ich sonst viel zu wenig gesehen hätte. Ja.
Okay, das ist tatsächlich interessant. Also ich wusste, dass die Sonne in Australien generell extrem ist und dass man wirklich einen guten Sonnenschutz braucht. Aber dass es sich auch nochmal innerhalb von Australien so ein bisschen unterscheidet, ist mir tatsächlich auch neu. Auf jeden Fall ein sehr spannender Fakt. Was mich interessieren würde, du hast vorhin ja auch schon angedeutet, dass es dort auch wirklich absolute Highlights gibt. Du hast von der Weinregion gesprochen. Was sind denn so diese Top 3 Sightseeing-Punkte in Westaustralien, die man besichtigen kann oder die man sehen sollte?
Wenn ich mich auf 3 oder 4 beschränken sollte. Also Perth an sich ist schon sehr interessant, wenn man eine Stadt sehen möchte. Aber eigentlich reist man ja nach Australien, um auch die Tierwelt und die Natur zu sehen. Was total spannend von Perth aus gar nicht weit zu sehen ist, ist der sogenannte Nambung National Park. Da sind die sogenannten Pinnacles drin. Das sind hoch aufragende Felsformationen, durch die man wirklich auch durchfahren kann. Also das wäre eines meiner Highlights, wo wir gar nicht so weit gefahren sind. Dann gibt's noch das Highlight Monkey Maya. Davon hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist in der Shark Bay gelegen. Okay. Und da kann man Delfine füttern. Das ist also wirklich ein Spektakel. Da gibt es auch kleine Hütten, da kann man mit einem Wohnmobil stehen, man kann zelten, man kann alles da machen. Und morgens werden Delfine gefüttert und da dürfen halt auch Leute, die da zu Besuch sind, die Delfine füttern. Und die achten sehr drauf, dass man nicht die Delfine jeden Tag, den ganzen Tag lang füttert, sondern wirklich nur am Morgen, weil es eigentlich wilde Delfine sind. Das war auf jeden
Absolut.
Fall ein Highlight.
Aber ich glaube, sowas bleibt einem dann auch immer sehr stark im Gedächtnis, wenn man auch wirklich besondere Tiere im Urlaub wahrnimmt und erlebt und die dann auch füttern kann oder zumindest nah an Tieren sein kann. Man hat dadurch einen sehr guten Eindruck, an den man sich auch immer wieder zurückerinnert.
Ja, total. Also das ist ein Erlebnis, was wir beide niemals vergessen werden. Und dann war noch ein absolutes Highlight, das wir mehr oder weniger zufällig entdeckt hatten. In der Region zwischen Port Hedland und Broome gibt es eine Möglichkeit, wenn man bei Vollmond und Ebbe unterwegs ist. Und wir hatten das Glück, das zu sein, die sogenannte Staircase to the Moon zu erleben. Und wenn der Vollmond aufgeht, dann spiegeln sich die Mondstrahlen so im Wasser bei Ebbe, dass es aussieht, als wäre es eine Treppe zum Mond.
Oh, wie schön.
Oh, das hat mir Gänsehaut bereitet. Wir haben es an 2 Abenden hintereinander gesehen und es war einfach fantastisch.
Aber das ist dann auch super selten, sowas zu erleben, ne? Wenn du sagst, es muss Vollmond und Ebbe sein. Also wäre es vielleicht sogar klug, wenn man sowas unbedingt mal sehen möchte, da in seinem Reiseverlauf oder auch zur Reisezeit ein bisschen drauf zu achten, dass man da vielleicht auch den Vollmond dann mitnehmen kann.
Ja, stimmt. Das könnte man auf jeden Fall einplanen. Und jetzt, wo ich das weiß, ist das natürlich auch was, was ich meinen Kunden empfehlen kann. Und ich hatte das mit meinem Sohn halt als Glück, dass wir es zufällig erlebt haben. Und das war einfach ganz, ganz speziell.
Ach schön. Heißt aber, du hast dann die Reise quasi auch mit deinem Sohn zusammen zu zweit gemacht oder waren noch andere Leute dabei? Wie kam es, dass dein Sohn mit dabei war?
Ja, tatsächlich haben wir das zu zweit geplant und auch gemacht, weil ich zwei Söhne habe. Und der eine wollte gerne mit meinem Mann nach Südamerika und der andere mit mir nach Australien. Und so haben wir das in dem Jahr durchgeführt.
Cool. Das ist eigentlich eine super Überleitung. Mich würde es nämlich mal interessieren, zum einen, wie denn überhaupt deine Route generell war und welche Route du vielleicht auch empfehlen würdest, gerade wenn du sagst, das waren meine drei Highlights, dass man die vielleicht auch dabei verbinden kann.
Genau. Ich muss noch ein großes Highlight mit erwähnen. Ich habe mich so an dem Staircase to the Moon aufgehalten, dass ich gerne noch was andere erwähnen möchte, was ganz, ganz
Schieß los.
wichtig ist. Der Punalulu-Nationalpark. Das sind auch Felsformationen, die sind aber riesig und die sehen aus wie in Schichten. Die sind dann teilweise durch die Erosion so entstanden. Und man kann tatsächlich nur so an den Rand mit dem Auto fahren, muss das Auto dann parken und erwandert sich diesen Nationalpark. Und wenn man zwischen diesen riesen Felsdomen entlangläuft, dann hat man ein Gefühl, dass man einfach nur ein ganz, ganz kleines Licht auf dieser Erde ist, weil das einfach spektakulär und fantastisch aussieht.
Heike, es ist echt Wahnsinn. Ich habe gerade gedacht, ich meine, ich würde mich wirklich als einen Mensch bezeichnen, der doch schon viel gereist ist, der auch irgendwie sich generell für Sehenswürdigkeiten interessiert. Und ich habe von diesem Nationalpark einfach wirklich noch nie irgendwas gehört.
Ich auch
Und
nicht.
ich kriege gerade so das Bild auch für mich, dass gerade vielleicht Westaustralien auch ideal für Reisende ist, die zwar auch schon viel gesehen haben, aber die vielleicht auch noch mal einfach in eine etwas unbekanntere Region reisen wollen, die vielleicht auch so vom Massentourismus noch gar nicht so extrem erobert wurde. Kann man das so sagen?
Man kann das so sagen, auf jeden Fall. Wobei diese Nationalparks natürlich schon bekannter sind für die Leute, die dann Westaustralien auch bereisen und sich damit beschäftigt haben.
Okay, also shame on me, ich kannte ihn nicht, aber umso spannender, ja, dass man hier auch wirklich noch einiges an neuen Dingen erfährt und macht auf jeden Fall Lust auf Westaustralien.
Das heißt, das wären aber jetzt so die großen Highlights, die du benennen würdest.
Das sind die großen Highlights auf jeden Fall. Es gibt noch viele kleine, zum Beispiel in der Nähe von Perth gibt es eine Insel, die nennt sich Rottnest Island. Da kann man wirklich
Da
nur
habe ich schon davon
mit der
gehört.
Fähre
Ich tatsächlich auch.
hinfahren. Da sind wir natürlich auch hingefahren mit der Fähre und haben die Quokkas besucht. Habt ihr denn von denen schon mal gehört?
Ja, da gibt es ganz viele, die auch ganz zutraulich sein sollen da auf der Insel, ne? Und mit denen man dann auch so essen kann und Fotos machen kann und so.
Genau,
Die sehen ja immer so freundlich aus.
die sehen so freundlich aus. Der Mund ist so geformt, dass sie auch beim Essen oder wenn man sie nur anguckt oder wenn sie einen angucken, dann aussehen, als würden sie grinsen. Genau.
Ja, richtig goldig. Die sind aber zutraulich und auch nicht gefährlich, oder?
Tatsächlich sagt man, dass sie zutraulich sind. Man sollte aber echt Abstand halten. Das haben uns die Leute, über die wir die Tour gebucht haben, erzählt, dass man es eben einfach nicht übertreiben soll, weil es sind wild lebende Tiere und es sind Nagetiere. Also es sind zwar auch Beuteltiere, aber sie haben ein sehr starkes Gebiss. Also man sollte es nicht übertreiben mit dem Füttern, weil sie einen dann schon ordentlich beißen können.
Ja, nicht, dass der Finger hinterher angenagt wird.
Genau.
Okay, gut, dann ich würde jetzt trotzdem noch mal zu meiner Frage von gerade zurückkommen. Wenn du uns kurz so einen kleinen Abriss geben würdest, wie deine Route war. Das heißt, du hast in Perth angefangen. Wie ging es denn dann weiter? Und dann kommen wir gleich nämlich dazu, wie du dich fortbewegt hast.
Ja, genau. Also wir sind von Perth gestartet und dann erstmal in kleinen Schritten nach Norden gefahren. Erstmal den Nambung-Nationalpark mitgenommen mit den Pinnacles. Und dann ging es weiter nach Geraldton. Das ist dann schon ein schöner Strand, der da auch ist. Da war es allerdings noch relativ kühl. Und dann in den Norden wurde es aber wirklich immer wärmer. Und dann haben wir das erste Mal so ein bisschen Outback-Feeling bekommen. Also, dass man wirklich durch das Never Never gefahren ist. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Einfach rechts und links nur Sand, ein paar rote Felsen, wie man das so kennt. Hin und wieder begegnet man einem großen Truck, der dann teilweise 3, 4 Anhänger hat. Also die sind richtig lang und groß. Und was ganz wichtig zu beachten ist, auch man sollte in der Dunkelheit nicht mehr fahren. Das fanden wir am Anfang ein bisschen enttäuschend. Wir haben viele Kängurus gesehen, die leider am Straßenrand lagen und leider nicht mehr lebten. Deswegen sollte
man. Ja, die sieht man lieber lebendig.
Ja, deswegen haben wir also diesen Rat auch auf jeden Fall angenommen, nicht in der Dunkelheit zu fahren. Ja, nach diesem Outback-Abenteuer waren wir dann in der Shark Bay. Aber die Shark Bay heißt nicht umsonst Shark Bay. Und es ist tatsächlich leider so gewesen, dass wir an ganz vielen Stellen, wo wir hätten ins Wasser gehen wollen, gewarnt wurden, wegen Krokodilen und wegen Haien nicht ins Wasser zu gehen. Aber es ist nicht an allen Stellen gefährlich, ins Meer zu gehen. Und das ist das Gute. Es gibt Stellen, wo es eben ganz fantastisch ist, wo ich auch unbedingt hin wollte, wo uns die Zeit aber gefehlt hat, hinzufahren. Deswegen muss ich eigentlich nochmal hin.
Das ist doch ein guter Grund, nochmal wiederzukommen.
Ja, es gibt nämlich das Ningaloo Reef. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist eigentlich...
Nein, leider nicht.
Das ist ähnlich wie das Great Barrier Reef, aber dadurch, dass es unbekannter ist, ist es noch sehr viel intakter. Und da kann man mit Walhaien schwimmen.
Okay, wow.
Ja, wir sind dann weitergefahren, noch an der Küste entlang. Wir hatten zwischendurch auf der Strecke dann leider einige Einschläge in unsere Frontscheibe.
Oh, Steine oder was für Einschläge?
Genau, das waren Steinschläge, die wir abgekriegt haben, weil eben diese großen Roadtrucks auf den Straßen mit unterwegs sind. Wenn man auf der Hauptstraße da fährt, muss man damit leider rechnen. Und deswegen musste ich dann mal eine Station finden, wo ich anrufen konnte, um zu fragen, müssen wir die jetzt reparieren lassen oder dürfen wir weiterfahren?
Okay, ist es denn sinnvoll, den Camper auch wirklich schon ab Deutschland zu buchen? Schon, oder?
Das ist das Wichtigste überhaupt, den ab Deutschland zu buchen, weil man eben alle Versicherungen enthalten hat, die man sich sinnvollerweise aussuchen sollte, wirklich komplett abgesichert zu sein, eben auch bei Glasbruch, dass das eben mit im Preis enthalten ist, wenn man merkt, man hat nicht nur Steinschläge, sondern die ganze Scheibe ist kaputt.
Oder auch was mit dem Reifen oder so, stelle ich mir ja auch nicht immer einfach vor, je nachdem, wo man unterwegs ist, oder?
Also man sollte auch, wenn man Offroad unterwegs ist, ein Allradfahrzeug hat, auf jeden Fall ein Ersatzrad dabei haben.
Das heißt, du empfiehlst auf jeden Fall auch Allrad. Und wenn man dann aber über so einen Anbieter sein Auto mietet, kriegt man dann auch eine kurze Einweisung, wo was ist, wie was funktioniert, weil es ja gerade auch Linksverkehr. Oder wie ist das?
Ja, tatsächlich bekommt man eben auch eine ausführliche Einweisung, wobei man die nicht wegen des Linksverkehrs bekommt, weil da ist einfach nur alles verdreht.
Ungewohnt dann, oder? Also ich meine, das Fahren fand ich ging, aber wir hatten damals einen Automatikwagen, da musste ich nicht schalten, aber gerade die Schaltung auf der anderen Seite stelle ich mir schon ein bisschen komplizierter, zumindest für die ersten 2 Fahrten.
Ich kenne es auch nur mit Automatik, von daher kann ich mir es auch tatsächlich koordinativ schwer vorstellen.
Ja, greift halt manchmal in die Tür zum Schalten. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ich war schon häufiger in Ländern mit Linksverkehr unterwegs, dass ich mich schlechter wieder zu Hause dran gewöhnte, hier wieder in unseren normalen Rechtsverkehr einzutauchen.
Ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Mir ist es echt schon passiert, als ich wieder zurück war, dass ich dann falsch rum in den Kreisverkehr fahren wollte und solche Geschichten.
Also, das hatte ich in Australien, also ich habe es nicht gemacht, aber Kreisverkehre waren immer so das, wo ich noch am meisten Schwierigkeiten damit hatte.
Ja, das glaube ich. Aber das kann man vermeiden, indem man diese Strecken fährt, bei denen es eigentlich gar keinen Kreisverkehr gibt.
Gerade im Outback oder so an so geraden Straßen brauchst du dann auch eigentlich nur Gas geben.
Genau, da gibt es dann ganz normale Kreuzungen und keinen Kreisverkehr.
Okay.
Ja, also in Port Hedland hatten wir ja dann das tolle Erlebnis mit der Staircase to the Moon. Deswegen sind wir da dann auch 2 Tage geblieben. Und ich musste also diesen Steinschlag nicht reparieren lassen. Und wir haben aber trotzdem gesagt, wir bleiben einfach noch einen zweiten Tag hier und relaxen mal ein bisschen.
Du hattest ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder vielmals einmal hast du gesagt, dass die Zeit nicht ganz gereicht hat. Jetzt gerade hast du gesagt, dass ihr da 2 Tage geblieben seid. Wie ist das denn generell? Was würdest du potenziellen Interessierten vorschlagen, wie lang sollte man denn für so eine Reise einplanen?
Also definitiv mindestens 3 Wochen. von Perth nach Darwin. Das ist wirklich eine ganz schön lange Strecke. Und es kommt halt auch wirklich darauf an, was möchte man noch alles mitnehmen. Wenn man wirklich an der Küste noch viel mitnehmen möchte, muss man mindestens 4 Wochen einplanen. Wenn man noch verschiedene Outback-Erlebnisse mehr haben möchte, als wir die hatten, dann auf jeden Fall auch 4 Wochen, aber 3 Wochen sind mindestens.
Ja, lohnt sich ja auch allein schon, weil der Flug relativ lang ist, ne?
Ja, genau.
Okay.
Von Broome hatten wir dann die Entscheidung, ob wir die sogenannte Gibb River Road fahren, was nur mit einem Allradfahrzeug funktioniert, das wir extra dafür eigentlich gemietet hatten. Aber ich habe mich dann erkundigt dort in Broome, ob das wirklich machbar ist. Denn da muss man dazu sagen, da hat man einige Passagen, wo man durch Wasser fährt und dann eben echt gucken muss, komme ich da durch oder komme ich da nicht durch? Und da war ich dann tatsächlich ein bisschen ängstlich und habe gesagt, wenn ich mit meinem 14-jährigen Sohn unterwegs bin, möchte ich da nicht irgendwo stecken bleiben.
Ja, verständlich.
Und bin also nicht diese Route gefahren, obwohl ich eigentlich wollte. Aber dann sind wir halt nochmal durchs Outback gefahren, durch Fitzroy Crossing. Das ist auch ein ganz bekannter Ort für denjenigen, der sich ein bisschen für Aborigine-Kultur interessiert. Da stellen ganz viele Aborigines aus und da gibt es ganz, ganz viel anzugucken und auch ein kleines Museum. So, um nicht alle kleinen Highlights mit zu erwähnen, ich glaube, dann wird es ein bisschen lang, erwähne ich jetzt nochmal das Highlight in Punalulu-Nationalpark, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Also man hat da den Campingplatz, den man auf jeden Fall mindestens eine Nacht buchen sollte, muss man aber auch nicht vorbuchen. Der ist groß genug, das kann man also tatsächlich auch spontan entscheiden, wann man da hingeht, um dann eben genug Zeit zu haben, am nächsten Tag, nachdem man dort übernachtet hat, früh loszufahren und dann eben diese 50, 60 Kilometer, die es waren, bis zu dem Eingang vom Nationalpark zu fahren und sich da dann zu Fuß umzugucken. Tatsächlich kann man auch dort drin übernachten. Also es gibt dann auch Campingplätze, wenn man also wirklich länger noch eintauchen möchte. Das muss man tatsächlich auch vorher buchen.
Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und ihr könnt auch gerne mal bei Instagram bei uns vorbeischauen unter dertour-reisebüro. Und da haben wir von dem Nationalpark auch Bilder drin, auch generell von der Reise, die Heike da erlebt hat. Aber weiter geht's mit dir, Heike.
Ja, wir hatten von da dann mehrere Möglichkeiten, wie wir weiterfahren konnten und sind dann relativ bald über die Grenze zum Northern Territory gefahren. Und da würde ich nur noch mal kurz erwähnen, die Highlights, einmal den Catherine Gorge Nationalpark. Das ist ganz ein großes Highlight. Wir sind da drin gewandert und haben auch auf Fotos noch zu sehen Flughunde gesehen. Fantastisch. Mhm. Die hängen einfach in den Bäumen und werden dann ganz neugierig, wenn man da drunter entlang geht und gucken einen an.
Aber sie bleiben an den Bäumen hängen, oder?
Sie bleiben hängen, ja.
Ehrlich gesagt, habe ich nicht genau diese Frage, auch habe ich mir auch gerade die Frage gestellt.
Die bleiben da hängen tatsächlich.
Okay.
Die werden erst in der Nacht dann aktiv, wenn man da nicht mehr langläuft.
Na, dann ist ja gut.
Genau, und auf dem Weg vom Catherine-Nationalpark bis Darwin sind wir einmal durch den Kakadu-Nationalpark und durch den Litchfield-Nationalpark gefahren und haben dann außerhalb der Nationalparks noch eine ganz, ganz tolle Tour gemacht durch ein sogenanntes Billabong. Das will ich euch nochmal erzählen, was das ist.
Super gern.
Das ist eine Wasserstelle, die auch in der Trockenzeit gar nie austrocknet. Deswegen sind da ganz, ganz viele Tiere anzutreffen, die man auch sonst nicht unbedingt sieht, wenn man in der Trockenzeit unterwegs ist. Und das lohnt sich unbedingt, so eine Tour mal mitzumachen, weil da wird auch ganz viel erklärt, welche Tiere wann unterwegs sind. Das war das absolute Highlight da im Northern Territory, diese Tour mitzumachen.
Und alles in freier Wildbahn.
Ja, genau.
Ist echt cool.
Und natürlich haben wir ganz viele lebende Kängurus auch gesehen, wie sich das gehört. Also das ist schon Wahnsinn.
Und dann ging es von da aus quasi weiter nach Darwin?
Genau, dann ging es dann weiter nach Darwin. Das war also unser Highlight, war diese Billabong Cruise. Und dann sind wir nach Darwin gefahren und von da aus hatten wir den Rückflug gebucht, wieder nach Perth zurück. Das würde ich heutzutage absolut anders machen und empfehle ich auch jedem Kunden, dass er dann auch wirklich von Darwin wieder zurückfliegt.
Mhm. Das vereinfacht natürlich auch dann die Reiseplanung, wenn man direkt dann von dort zurückfliegt, oder?
Absolut, absolut. Alle sagen ja immer, nach Australien zu fliegen, das dauert so lang. Und Darwin ist tatsächlich die Stadt, wo man am kürzesten hinfliegt von Deutschland aus. Wir sind mit Singapore Airlines über Singapur geflogen und von Singapur nach Darwin braucht man noch nicht mal 5 Stunden.
Eigentlich geht das wirklich, weil man ja normalerweise auch tatsächlich viel längere Flugzeiten hat, gerade wenn man an die Ostküste denkt, dann sind 17 Stunden im Verhältnis eigentlich sogar noch okay.
Absolut, deswegen sage ich das auch vielen, die sagen, ach, nach Australien zu reisen, das ist so weit. Dann sage ich immer, es kommt drauf an, wo sie hinreisen.
Aber das ist ein gutes Stichwort, denn wenn auch ihr eure Reise von Heike planen lassen wollt, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit anschreiben über ihr Reisespezialistenprofil. Und alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auch bei Instagram.
Genau. Und du hast uns ja jetzt einen guten Abriss zu Westaustralien gegeben. Was mich jetzt abschließend nochmal interessieren würde, beziehungsweise was ich dich gerne noch fragen würde, wir haben nämlich immer zum Schluss unserer Folge eine Kategorie noch. Da geht es darum, dass du uns mal erzählst, was denn generell so dein skurrilstes, lustigstes oder außergewöhnlichstes Reiseerlebnis bisher war. Und das kann Westaustralien oder etwas von Westaustralien sein, muss es aber nicht. Was wäre das denn in deinem Fall?
Tatsächlich eben dieses Highlight der Case to the Moon ist in Westaustralien wirklich eines der Erlebnisse gewesen, die ich nicht missen möchte.
Verständlich.
Dann bin ich einmal auf einen Berg gestiegen in Tansania, auf einen noch aktiven Vulkan. Das war auch absolutes Reisehighlight für mich, genau. Und erst kürzlich war ich auf La Palma und habe da im November 22 das Highlight erlebt, auf dem Roque de los Muchachos gewesen zu sein, dass der höchste Berg 2400 Meter da ist und einen Blick zu haben bis nach Teneriffa, La Gomera und Hierro.
Der Blick ist weit.
Sehr faszinierend, dass man so weit gucken kann, genau.
Vielen Dank nochmal für deine Ausführungen, für alles, was du so erzählt hast. Falls euch, das sage ich immer zum Schluss, die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung des Podcasts. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.